predigen? Nee. So. Die Füchse dürfen jetzt mit mir kommen.
Das sind die Füchse. Gut. Verschwinden im Bau. Ja, das war ja eine richtige Steilvorlage für mich und ich sehe in die gespannten Gesichter, die jetzt alle etwas hören wollen, vor allen Dingen Antworten auf das, was jetzt hier auf den Tisch des Hauses gekommen ist. Und schon sind wir ja mittendrin im Thema, was wir immer wieder brauchen, Hoffnung, die unser Leben beflügelt. Denn wir kennen ja alle miteinander Phasen, wo die Hoffnung verschwindet, wo wir nicht beflügelt werden, sondern genau das Gegenteil sich ereignet, dass wir flügellahm sind, dass die Flügel herunterhängen, dass wir keinen Aufwind mehr haben. Und dann fehlt uns etwas. Hoffen ist ein Urbedürfnis, eine Uranlage, hat jemand einmal gesagt, des Menschen. Wir können einfach nicht leben ohne Hoffnung. Wir können nicht leben ohne Freude, glaube ich. Sonst müssen wir im Keller leben. Wir können nicht leben ohne Liebe. Und ich denke, dass jeder das von uns erfährt. Ich bin ein geliebter Mensch. Ich bin für irgendeinen unwahrscheinlich wichtig. Der steht zu mir und der geht mit mir durch dick und dünn. Der Mensch ist eine hoffende Existenz. Und das ist gleichzeitig auch und gleichbedeutend mit Sinnhaftigkeit und Sinnerfüllung. In der Bibel heißt es einmal, ausbleibende Hoffnung macht das Herz krank. Erfüllte Hoffnung haucht neues Leben an. Ausbleibende Hoffnung, da geht's bergab. Und erfüllte Hoffnung ist so eine Schubkraft, so eine ganze neue Dynamik, die uns irgendwie beflügelt. Hoffnungslosigkeit kann Menschen den Überlebensmut nehmen und kann ihn eingehen lassen wie eine Primel, perspektivlos machen und ein Stück weit lebensuntüchtig, dass er so vor sich hinlebt. Ich habe mich gefragt, was würde Jesus sagen, wenn er heute Morgen hier vor uns stehen würde? Ich denke, er würde in irgendeiner Weise das Thema Hoffnung anschneiden. Das Thema Hoffnung anschneiden. Weil wir das immer wieder brauchen. Und man kann die Bibel in der Tat als ein Buch der Hoffnung bezeichnen. Ein zentrales Thema, was dort angeschnitten wird. Wie könnte es auch anders sein? Gott, unser Schöpfer und der beste Menschenkenner, der weiß, was wir brauchen. Er spricht dieses Thema selber an. Frage, wie viel Hoffnung setzen Sie auf die Zukunft? Vielleicht ist bei dem einen oder anderen das Thema Gesundheit ganz aktuell. Ich habe mich gerade noch von jemandem verabschiedet. Es war mein Bedürfnis, ihn, bevor ich in Urlaub fahre, um 13 Uhr will ich im Auto sitzen, also Sie wissen genau, wann die Predigt spätestens aufhört. Aber da ist Gesundheit ein ganz großes Thema. Es geht ums Leben, es geht um die Existenz. Ein anderer ist von Schuld niedergestreckt. Er trägt etwas mit sich herum, was ihn niederdrückt. Ein anderer macht sich Sorgen um den Arbeitsplatz, Umweltzerstörung, wie wir eben hörten. Vielleicht leiden sie daran, dass die Gräben zwischen den Menschen immer tiefer werden. Und dass man auch in den Familien sehr oft nicht mehr miteinander kann. Alt und jung ein echtes Problem geworden ist. Dass die Kinder ungute Wege gehen. Übrigens mein Enkelchen, ich hoffe, das geht gute Wege. Und meine Tochter so nebenbei. Wenn Sie in dieser Zeit wenig Hoffnung für die Zukunft haben, dann denke ich, dann würde Jesus seinen Arm um Sie legen. Und würde sagen, liebes Kind, hör genau zu. Ich kann deine Ängste und deine Frustration ganz tief verstehen. Und deine Befürchtungen und Sehnsüchte. Aber es ist mir eins unwahrscheinlich wichtig, dass du spätestens ab heute begreifst, du bist mir wichtig. Du bist mir wichtig und ich bin ein Gott der Hoffnung. Ich bin ein Gott der Hoffnung. Und ich bin in der einzigartigen Weise in der Lage, deine Hoffnung wieder aufzufüllen, die dir immer wieder zu verloren gehen droht. Ist es nicht genau das, was wir brauchen? Nicht, dass wir immer irgendwie rauskommen, dass etwas weggezaubert wird. aber dass sich einer an unsere Seite stellt und er sagt, du, ich bin der Gott der Hoffnung, mit mir kannst du rechnen. In den letzten Jahren ist folgendes Bibelwort für mich ganz wichtig geworden. Und in der Begegnung mit Menschen wird es mir immer wieder neu wichtig. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung aus seiner Kraft. Der Gott der Hoffnung. Gott ist nicht nur ein Gott der Liebe, das ist er auch. Gott ist nicht nur ein Gott der Freude, das ist er auch. Aber es ist der Gott der Hoffnung, Freunde. Der Gott der Hoffnung, was immer sie von Gott bisher begriffen haben. Messen Sie es daran, ist der Gott der Hoffnung. Und er hat ein Interesse daran, dass wir wirklich hoffende Menschen sind. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Ich will dir Zukunft und Hoffnung geben. Bitte nehmen Sie das doch heute Morgen einmal ganz persönlich, dass Gott Ihnen sagt, ich will dir Zukunft und Hoffnung geben. Das ist Gottes Liebesabsicht für Ihr Leben. Vergessen Sie es bitte nicht. Das ist Gottes Liebesabsicht für ihr Leben. Ich will dir Zukunft und Hoffnung geben. Unser Reden von Hoffnung könnte man vielleicht in drei Kategorien einteilen. Da ist einmal viel Wunschdenken. Bei den Kindern, da erlebt man das ja immer wieder, Kerzen auf dem Geburtstagstisch und dann werden die ausgeblasen und manche, wahrscheinlich Ältere, die verbinden dann auch damit, ich hoffe, dass ich in diesem nächsten Jahr gesund bleibe. Oder ich hoffe, dass die Zinsen fallen oder steigen. Kommt immer darauf an, ob ich Minus oder Plus habe. Oder dass meine Mannschaft, ich hoffe Hoffenheim, dass sie dieses Jahr wirklich nicht so abrutschen. Darf ich mal fragen, wer war gestern in Hoffenheim? Außer mir. Oh Herr, in welche Bande hast du mich gesteckt hier? Keine Fußballfans. Was habe ich gestern gejubelt für unsere deutschen Frauen? Und das war besser als das, was unsere Männer abliefern oft. Das ist so lahm und hier voll Power, das war gut. Ich hätte am liebsten mitgespielt. Aber irgendwie hofft man, dass sich etwas ändert und dass etwas bleibt. Es ist hoffnungsvolles Gefühl, dass die Dinge bei uns irgendwie so laufen, wie wir sie gerne hätten, auch wenn wir keine Macht haben, das zu beeinflussen. Sehr oft. Eine andere Art von hoffnungsvoller Einstellung ist blinder Optimismus. Wie der Mann, der aus dem 30. Stock fiel und als er am 15. Stock vorbeikam, sagte er, so weit, so gut. So weit, so gut. Sicher ist es gut, wenn man hoffnungsfroh ist und wenn man optimistisch ist. Ich zähle mich immer dazu. Aber viele Menschen setzen eine rosarote Brille auf. Sie übersehen die Probleme. Es gibt sogar Leute, die lesen keine Zeitung mehr. Die sagen, das tue ich mir nicht an. Da kriege ich den Tag nicht über die Runden. Da werde ich deprimiert, wenn ich das auf mich wirken lasse, was da steht. Manche Menschen haben auch Probleme, sich mit sich selber zu beschäftigen, weil sie das nicht aushalten können. Rosa-rote Brille auf. Nur so kommen sie über die Runden. Für sie ist immer alles toll und sie lassen die Dinge links liegen, die das Gegenteil beweisen. Und dann gibt es noch die Hoffnung, die man vielleicht mit persönlichen Träumen gleichsetzen könnte. Man steckt sich ganz hohe Ziele. Und ich denke, man sollte sich Ziele stecken. Und dann investiert man, um diese Ziele auch zu erreichen. Und man will vielleicht ein Häuschen bauen. Und dann geht's ran, dann wird man sparsam. Und dann schuftet man. Ich denke an meinen ehemaligen Vermieter. Nachdem er die erste Schicht auf der Fabrik rum hatte, ging er auf eine zweite. Ich sage, du bist verrückt, du machst sie kaputt. Er kaufte nicht mehr eine Kiste Sprudel, nur noch eine halbe. Also Sie merken, ist schon ein bisschen her, es war 1975. Aber er hat alles investiert. Und dann hat er irgendwo Krebs gekriegt. Ist gestorben. Man wünscht sich nicht nur gute Gesundheit, sondern beginnt auf Ernährung zu achten und Fitness zu arbeiten. Daran ist ja gewiss alles nichts falsch. Nur bleibt ein Problem, dass wir mit unseren Träumen immer an die menschlichen Grenzen stoßen. Oder dass sie Faktoren zum Opfer fallen, die außerhalb unserer Möglichkeiten liegen. Ich denke an meinen Onkel. Er war Chefeinkäufer im Hertie-Konzern und hat knallhart gearbeitet. Immer in der Weltgeschichte rumgeflogen. Und dann hat er gesagt, wenn ich pensioniert werde, dann will ich nachholen. Und dann kommt auch meine Frau zu ihrem guten Recht, hat sie ein Häuschen gebaut, dort im Taunus, dolle Villa. Und dann so eine Bank, und er sah sich schon im Geiste da auf dieser Bank mit seiner Frau und dann da in die Ebene hineinschauen, endlich mal genießen, endlich mal zur Ruhe kommen. Liebe Zuhörer, er hat die Pensionsgrenze nicht erreicht. Er ist vorher gestorben. Vorher gestorben. Unsere Träume sind oft von anderen Faktoren abhängig. Menschliche Hoffnung bleibt immer an das Menschenmachbare gebunden und ist von daher zerstörbar. Da kommt eine Wirtschaftskrise. Da sagt ein Geschäftsmann, das lief bei mir alles gut. Das lief wie am Schnürchen. Und dann schlug die Krise rein. Und dann ging es abwärts. Es ist heilsam, einmal in aller Ruhe darüber nachzudenken, wie viel Hoffnung in unserem Leben auch schon enttäuscht worden ist. Und wie viel letztlich tote Hoffnungen wir haben und darauf setzen. Biblische Hoffnung ist anders. Gottes Hoffnung ist anders als das, was wir erwarten. Vor allem, diese Hoffnung ist an eine Person gebunden. Nicht an unser Wunschdenken, an eine Person gebunden. Und deshalb wird sie lebendige Hoffnung genannt. Wir lesen einmal im 1. Petrusbrief, Gott hat uns in seinem großen Erbarmen zu neuen Menschen gemacht und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet darauf, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Das ist das entscheidende Fundament. Die Auferstehung des Gottessohns an Ostern ist das weltumspannende Ereignis und bringt eine neue Revolution in diese Welt. Das ist das absolut Neue. Und durch Ostern, durch die Auferstehung Jesu Christi, gibt es eine neue Lebensmöglichkeit, eine neue Existenz für uns und damit auch eine neue Lebensqualität, eine lebendige Hoffnung, die diesen Jesus Christus gewinnen, die sich diesem Christus öffnen. Wenn Jesus, und überlegen Sie einmal, das ist eine ganz entscheidende Frage, die hat mir auch weitergeholfen, wenn das wirklich wahr ist, was unser Denken, unseren Horizont bei Weitem überragt, dass dieser eine das Grab verlassen hat, wenn das wirklich wahr ist, dann ist er wirklich der Herr. Dann ist er der Sohn Gottes. Und dann hat er eine Macht, die unzerstörbar ist. Und dann ist er wirklich Herr über diesen Kosmos und über den Menschen. Und dann hat auch er die Möglichkeit, unser Leben wirksam, entscheidend in der Tiefe und aus dem Inneren heraus zu verändern. Und dann kann er auch der starke Helfer an unserer Seite sein, auch für all unsere Probleme. Und dass wir im Glauben an ihn auch eine Perspektive gewinnen, die über unser irdisches Leben hinausgeht. Im Hebräerbrief heißt es, diese Hoffnung, der lebendige auferstandene Christus, ist ein sicherer und fester Anker für diese Zeit auf Erden und für die Ewigkeit. Darf ich Sie einmal fragen? Könnten Sie Gleichwertiges daneben setzen? Könnten Sie an dieser Stelle etwas sagen, was Christus das Wasser reicht? Er ist der Einzige, der sagen kann, was bei den Menschen nicht möglich ist. Das ist möglich bei mir, dem lebendigen Herrn. Lasst uns einmal überlegen, wenn das wirklich wahr ist, dass er der Schöpfer aller Dinge ist, und er aus dem Nichts heraus etwas geschaffen hat. Und dass er wirklich den Tod überwunden hat. Müsste er dann nicht auch in der Lage sein, sich ganz wirksam an unsere Seite zu stellen? Wie notvoll die Sache bei uns stehen mag, der Gott der Hoffnung ist mit seinem Latein nicht zu Ende. Wie verworren auch ihre Gegenwart sein mag, er kann ihnen beistehen, er sagt, ich bin da. Und wie dunkel auch die Zukunft vor uns liegen mag, er kann das Blatt wenden, wenn das nicht stimmt. Und wenn ich das nicht erleben würde, ich würde es nie wagen, diese Kanzel zu betreten und Menschen etwas anzubieten in seinem Namen. Nie würde ich das tun. Der lebendige Gott der Hoffnung ist groß genug für unsere Nöte. und mit ihm kann man über Mauern springen. Und ich denke, dass Jesus uns heute Morgen sagen will, du, ich habe nicht nur Macht, sondern ich habe ein Herz. Und ich habe ein Herz für dich. Und was auch immer du durchmachst, vergiss bitte eins nicht. Ich bin der Gott der Hoffnung. Ich bin da. Rechne mit mir. Und ich bin für dich da. Lass das nicht an deinem Leben vorbeistreichen. Und wenn es so trostlos aussieht, so hoffnungslos, ich bin da. Und wenn du ins Krankenhaus musst, ich bin da. Und wenn du in bitteren Auseinandersetzungen stehst, ich bin da. Eins meiner letzten Mails, bevor ich in Urlaub ging, gestern Abend, habe ich noch jemand geschrieben, der eine sehr dunkle berufliche Perspektive vor sich hat oder keine Perspektive. Ich habe ihm gesagt, du, vergiss eins nicht. Da ist der Gott der Hoffnung. Häng dich an ihn dran. Und wenn er ans Sterben geht, ich bin da, vergiss das nicht. Ich halte dich bei meiner rechten Hand. Ich bekam die Tage ein Mail von einer Familie, die haben ein 3-jähriges Kind und es ist an Krebs erkrankt. Schon einige Operationen und jetzt war wieder etwas Neues aufgetreten. Und dann schrieb diese Frau, und das hat mich unwahrscheinlich berührt, ich habe es vor 2 Jahren oft gedacht, wie würde es mir, uns gehen mit solch einer Diagnose für unser Kind und wir würden Gott nicht persönlich kennen. Wie kann ein Mensch ertragen, dass sein Kind lebensbedrohlich erkrankt ist, vielleicht keine Aussicht auf Heilung hat? Man zerbricht daran, oder? Wir haben viele liebe, wertvolle Menschen kennengelernt, die nicht zerbrochen sind und mit fast übermenschlichen Kräften unsagbares Leiden über viele Jahre hinweg mit größter Liebe und Hingabe ertragen haben. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, wo ich die Kraft bekäme, würde Gott nicht für mich sorgen und sie mir schenken. Ich hätte heulen können angesichts der Not und der Hilflosigkeit, die uns in diesen Räumen im Krankenhaus heute wieder vor Augen kam. Wir wurden so dankbar für Gottes Liebe, mit der gerade in diesen so schweren letzten Tagen wieder um unser Vertrauen geworben hat. Was bleibt uns in dieser Situation? Alles bricht wieder weg, wie damals bei der Diagnosestellung. Das Leben reduziert sich in diesem Moment auf die alles entscheidende Frage, wer kann helfen? Wer kann retten? Wer kann hier noch etwas entgegensetzen? Was für ein Trost! Was für ein Segen ist uns geschenkt in Jesus, der selbst den Tod überwunden hat. Er leidet mit uns. Er selbst hat unsagbar gelitten. Er weint mit uns. Er hat selbst unsagbar Angst gehabt vor seinem Weg ans Kreuz. Er tröstet uns. Er liebt uns. Und er heilt unsere Seele. Das hat mich zutiefst bewegt. Noch einmal, hätten Sie Vergleichbares dagegen zu setzen? Hätten Sie Besseres? Schaut, und nun steht Jesus heute Morgen vor uns. Er ist ja anwesend durch seinen guten Heiligen Geist. Und er sagt, ich möchte jetzt jedem heute Morgen in diesem Raum 2 verschiedene Wege zeigen, auf dem ich Hoffnung in sein Leben bringen kann. Einmal, indem ich dich von deiner Vergangenheit losspreche. Und zum anderen, indem ich dir eine ewige Zukunft zusichere. Denn dazu bin ich gekommen, um diese beiden Hoffnungskiller auf immer zu beseitigen. Ein wunderbares Wort steht einmal in der Bibel und das lautet so: Das will ich mir zu Herzen nehmen und darauf hoffen. Die Güte des Herrn ist nicht erschöpft. Sein Erbarmen hat noch kein Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue ist unfassbar groß. Ich will auf den Herrn hoffen. Denn er ist freundlich dem, der nach ihm fragt, zu allen, die seine Nähe suchen. Das ist ein Wort, das berührt mein Herz. Geht es Ihnen auch so? Das berührt mein Herz, da finde ich mich wieder. Wir sind ja alle miteinander keine unbeschriebenen Blätter, oder? Kann doch niemand heute Morgen mit der weißen Weste hier antreten. Ich jedenfalls nicht. Und wir wissen auch alle um das Problem Schuld. Da hat sich ja so manches in unserem Leben ereignet. Und der eine oder andere steckt auch irgendwo vielleicht fest und kommt aus eingefahrenen Gleisen nicht raus. Aber wir können Hoffnung haben, denn obwohl wir oft gegenüber Gott versagen, obwohl wir oft versagen in unseren Ehen und Familien und noch nicht mal unseren eigenen Erwartungen gegenüber genügen, ist Gottes Vergebung eine erneuernde Quelle. Sie ist frisch und jeden Tag verfügbar. Jeden Morgen, wenn die Sonne aufgeht, vergessen Sie es nicht, da ist einer, der wartet auf Sie. Und der möchte Ihnen neue Energien zufließen lassen. Deshalb ist mir das so wichtig. Bevor mich der Tag, der ganze Trubel überrollt, da brauche ich eine Audienz bei meinem Herrn. Und dann lese ich sein Wort. Und dann mache ich mich im Gebet abhängig, damit der Tag eine andere Dimension bekommt, eine andere Dynamik bekommt. Und dass seine Quelle in mein Leben hineinsprudelt. Ich brauche das, weil ich selbst aus mir heraus so wenig zu geben habe. Sie ist frisch und sie ist jeden Tag verfügbar. Das haben Menschen damals und heute immer wieder persönlich erfahren. Vielleicht wünschten sie, dass dieser oder jener Fehler in ihrem Leben nie passiert wäre. Wir können versuchen, das zu vertuschen. Und dass es so aussieht, als wäre das nie passiert. Wir können versuchen, allein mit unserer Schuld fertig zu werden. Doch Jesus würde sagen, du, warum quälst du dich ab? Das schaffst du nicht. Dein Lebensteppich bekommt immer mehr Beulen und du brichst dir den Hals darüber. Ich habe viel Besseres. Komm zu mir. Ich nehme dich in meinen liebenden Arm und ich vergebe dir. Du, ich habe deine ganze Schuld, all das, was du verbockt hast, all das, was zwischen Himmel und Erde und zwischen dir und anderen Menschen nicht gut gelaufen ist, Schuld ist. Das habe ich mit ans Kreuz genommen. Ich vergebe dir und ich will dich heilen und du sollst neue Hoffnung haben. Manche Menschen brauchen einen Neuanfang, weil Schuld die Hoffnung aus ihrem Leben herausgedrängt hat. Da denke ich an die Frau, die mit ihrem Freund zusammenlebte. Und dann wurde sie schwanger. Und sie hätte das Kind gerne behalten, zur Welt gebracht. Aber ihr dominanter Freund stellte sich quer und sagte nein. So wurde es abgetrieben. Und später verließ sie ihn dann. Und sie sagt, über Jahre hinweg ging es mir schlecht. Ich schämte mich vor mir selbst, dass ich nicht stark genug gewesen war, für mich oder für mein Baby einzustehen. Schuld hat ja negative Folgen. Und sie raubt uns die Hoffnung, dass wir disqualifiziert sind, jemals wieder neu anfangen zu können. Dass wir Versager sind. Und das ist hoffnungslos, dass wir hoffnungslos verloren sind. Und ein quälendes Gefühl der Reue verfolgte diese junge Frau. Und das ging immer wieder auf und ab, bis sie eines Tages das Evangelium verstand. Die Sache mit Jesus verstand und sich an ihn wandte und um einen Neuanfang bat. Und was dann passierte, das erstaunte sie zutiefst. Sie bekam nicht nur Vergebung zugesprochen, sondern sie erlebte auch einen Heilungsprozess ihrer Gefühle. Das, was kaputt war, dass das nach und nach wieder aufgebaut wurde. Der Gott der Hoffnung erneuerte ihre Hoffnung. Und es war so, als wenn Dunkelheit verschwunden sei und ein neuer Tag angebrochen wäre. Und dann sagte sie eines Tages, ich kann nicht genug für all die Gnade danken, die ich von ihm erhalten habe. Liebe Freunde, vielleicht tragen Sie manches an Schuld mit sich herum. Und es ist wirklich so ein Päckchen, was man auf dem Rücken trägt, was einen hindert, loszumarschieren, was einen hindert, wieder einen aufrechten Gang zu pflegen. Scham über Versagen in der Ehe, über das, was gegenüber den Eltern oder Kindern schiefgelaufen ist, über Versprechen, die man Gott gegenüber nicht gehalten hat. Vielleicht ist es heute an der Zeit, dass sie zu Jesus kommt, ganz konkret, aus allem Frommsein, von allem flüchtigen Wegdenken hinaus und sagen, Herr, ich komme zu dir und bitte dich um einen Neuanfang. Die Frage ist nicht, ob er uns einen Neuanfang gewährt, ob er uns vergibt. Die Frage ist auch nicht, ob unsere Schuld zu groß wäre in irgendeiner Weise. Nein, die Schwere unserer Schuld ist für Jesus kein Problem. Und er sagt, und wenn die Schuld riesengroß ist, meiner Gnade, meinem Vergeben, ist sie niemals gewachsen. Und er hat sich festgelegt, dass er jedem vergeben will, der demütig zu ihm kommt und ihn darum bittet. Das ist das Entscheidende. Dann gibt es Menschen, in denen die Erkenntnis gereift ist und gewachsen ist, dass sie ihr Leben vielleicht für viele sinnlose Dinge verschwendet haben. Es ist schlimm, wenn man vielleicht am Ende seines Lebens zurückdenken muss und überlegt, hast du richtig gelebt? Waren die Prioritäten in deinem Leben richtig gesetzt? Und man entdeckt vielleicht, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt, dass man Hoffnungen und Träume verfolgt hat und dass man auch eine ganze Menge vielleicht erreicht hat, aber dass man trotzdem nie Frieden ins Herz bekommt. Darf ich Sie einmal fragen? Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, aber ich möchte es so ganz nah an Sie herantragen. Haben Sie Frieden? Haben Sie Frieden in Ihrem Herzen, einen tiefen Frieden, aus dem Sie jeden Tag neu starten können, auch in die Unrast dieser Zeit und die Probleme des Lebens hinein? Die sind bei uns allen gleich. Das ist ein erfolgreicher Manager, der einmal sagte, ich bin ein ganzes Leben so ein Gelegenheitschrist gewesen und ich bin es absolut leid. Es ist ein langweiliges und frustriertes Leben. Ich fühle mich, als hätte ich meine Chance verpasst und es wären zu viele Jahre vergangen. Liebe Freunde, es ist nie zu spät. Ich denke an einen Mann, den ich wahrscheinlich als letzter auf dieser Welt noch lebend gesehen habe. Ein Mann, der Vorträge hielt damals in meinem Heimatort, der 13 Jahre im Gefängnis war, kriminell. Und dann sagt er, und dann habe ich im Knast bei den Denkern und Dichtern nachgeforscht. Bei Sartre, Camus, Feuerbach, Marx und Bloch und wie sie alle heißen. Und er sagt, diese Generation der Hoffnungslosen, derer, die mir letztendlich keine Hoffnung vermitteln konnten in meiner Situation, die hat mich wahnsinnig gemacht. Und hat ihn zum Selbstmordversuch getrieben. Und dann hat er, ich weiß nicht mehr durch welchen Umstand, hat ihm jemand eine Bibel gegeben. Und er sagt, im Knast hat man ja viel Zeit zu lesen. Und dann hat er durch so ein Schlüsselloch geschaut. Und dann hat er den Gott der Hoffnung ins Visier gelegt. Und dann hat er sein Leben fest verankert in diesem Gott der Hoffnung, in diesem Jesus. Dann wurde er ein Zeuge dieses Auferstandenen. Und dann hat er sich im Stuhl auf die Reeperbahn in Hamburg gestellt, um denen, die keine Hoffnung hatten, etwas zu zeigen, wo wirklich die Hoffnung ist. In diesem Jesus, in diesem Lebendigen. Und er hat uns sehr inspiriert, uns jungen Leute, sehr inspiriert. Und in dieser Nacht hat er einen schweren Unfall, ist tödlich verunglückt. Für uns war das ein großes Vermächtnis. Das hat uns inspiriert und mich bis zu diesem Tag. Es ist nie zu spät, sich an Gott zu wenden und zu ihm sagen, ich will mein Leben nicht länger vergeuden, sondern ich will mit dir ein neues Leben anfangen. Ich möchte Sie heute Morgen ermutigen, wenn Sie in irgendeiner Weise denken, ich habe den roten Faden noch nicht gefunden, ich habe ihn noch nicht. Die große Lebensüberschrift, ich kenne nur immer die kleinen Untertitel, die sind wichtig, aber ich habe die Überschrift des Lebens noch nicht. Dann möchte ich Sie bitten, dass Sie sich an diesen Jesus wenden. Er ist der Gott der zweiten Chance. Nutzen Sie diese zweite Chance. Jesus kann uns nicht nur von unserer Schuld und Sünde befreien, sondern uns auch eine ganz neue Perspektive über dieses Leben hinaus sichern. Wir gestehen uns das ja sehr oft nicht ein, aber wir kennen, glaube ich, alle das schreckliche Gefühl der Vergänglichkeit, oder? Dass die Schatten des Sterbens und des Todes uns unsichtbar begleiten. Man möchte sie abschütteln. Man möchte sie verdrängen. Man möchte nicht daran denken und sagen, ich habe noch viel Zeit. Und trotzdem sind sie da. Da liest man eine Beerdigungsanzeige. Oder man muss an einer Beerdigung teilnehmen. Und da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Woody Allen sagt, wir müssen die Realität des Todes verneinen, um jeden Tag weitermachen zu können. Wir können das gar nicht ertragen. Wir können das nicht ertragen. Überlegen Sie mal, ob Sie das ertragen können. Können denn hier so manches aus der Seelsorge sagen, wo Menschen das immer wegschieben. Immer wegschieben. Wir müssen die Realität des Todes verneinen, um jeden Tag weitermachen zu können. Da kommt so ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit auf. Wenn alles eines Tages den Bach runtergeht, was soll's? Was soll's? Und dann kann ich auch schnell die Ellbogen einsetzen. Hauptsache, ich koste das aus, was ich hier noch so vor mir habe. Hoffnungslosigkeit. Kennen Sie dieses wehmütige Gefühl ab und zu? Die Bibel sagt, dass Menschen, die mit Jesus eine lebendige Hoffnung bekommen haben, mit neuem Vertrauen und Mut leben und, wenn es denn sein muss, auch sterben können. Ich darf Ihnen das so ganz persönlich sagen, dass ich meine Einstellung zum Leben und zum Tod und zum Sterben ganz entscheidend verändert hat durch Jesus Christus, den Auferstandenen. Ganz entscheidend verändert. Und vielleicht erzähle ich Ihnen einfach von dem, was ich diese Woche erlebt habe oder der letzten Woche. Ich bin am Mittwoch zusammen mit meiner Frau in die Nähe von Garmisch-Partenkirchen gefahren, in meine ehemalige Wirkungsstätte, um mich zu verabschieden von einer sehr lieben Freundin unseres Hauses. Sie ist 73 Jahre alt. Vor 5 Jahren habe ich ihren Mann beerdigen müssen, eine Koryphäe auf musikalischem Gebiet. Und sie sagte mir jetzt am Telefon, du, ich fühle, es geht zu Ende. Und die letzten Untersuchungen haben ergeben, ich bin völlig verkrebst. Alles falsch. Es geht zu Ende. Würdest du mir diesen Liebesdienst tun und mich beerdigen? Und das habe ich gesagt. Ich werde auch den schwarzen Anzug mitnehmen in Urlaub, weil ich eventuell zurück muss. Und dann waren wir am Mittwoch dort in Bayern, meine Frau und ich. 6-7 Stunden. Und wir haben uns voneinander verabschiedet. Wir haben viel miteinander geweint. Wir haben unser Leben nochmal und vor allen Dingen unser gemeinsames Leben, so 30 Jahre auch mit Unterbrechung, nochmal an uns vorbeiziehen lassen. Wir haben gemerkt, wir haben ein gemeinsames Fundament. Wir haben ein gemeinsames Fundament. Das ist Jesus Christus, der lebendige Herr. Und wir haben die Beerdigung festgelegt. Und das steht schon alles. Wir haben das gestern Abend noch fertig gemacht. Alles mit, hat sie selber so gemacht, wie sie das gerne haben möchte. Die Lieder ausgesucht, die Lesungen. Und wir haben miteinander so auch über Lieder nachgedacht, die ihr sehr viel bedeuten. Sie war auch eine Chorleiterin und ich habe auch einmal unter ihrer Regie gesungen. Und dann kamen wir auf dieses Lied, sie kam darauf. In dir ist Freude in allem Leide, in allem Leide, in allen Tränen, in allem Abschied nehmen von 4 Kindern und jede Menge Enkelkindern. Ja. Und dann heißt es in diesem Lied, wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Du hast's in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren mit hellem Schalle, freuen uns alle. Halleluja, wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben, dein Macht dort droben mit Herzen, Mund und Händen. Halleluja. Und dann haben wir miteinander gebetet. Und dann habe ich ihre Hand ergriffen und ich habe sie gesegnet für ihren Heimgang. Das ist ein Heimgang.
zu ihm. Das ist ein Eingang zu ihm. Ich habe sie gesegnet mit diesem Wort, was ihr eben gehört habt. Der Gott der Hoffnung. Erfülle dein Leben mit Frieden. Und da ist Substanz, lebendiger Glaube, der das schwierige Leben durchgetragen hat, der geholfen hat, den geliebten Mann aus einer erfüllten Ehe loszugehen und nicht zu verzweifeln, und der jetzt auch durchträgt durch die eigene Situation. Ja, wir haben miteinander geweint, es ist Schmerz, es ist getragen von diesem lebendigen Herrn. In dir ist Freude in allem Leide. Und dann haben wir uns in den Arm genommen. Und dann haben wir gesagt, wir wissen, wenn wir uns hier nicht mehr sehen, wir werden uns in der Ewigkeit bei dem Herrn sehen. Es war nicht einfach an diesem Tag, aber es hat mir persönlich auch sehr viel gegeben. Ich war nicht nur der Gebende, sondern auch der Nehmende. Beschenkt. Beschenkt. Wir merken, an der Stelle hört alle Ausflüchte auf. Da muss man fragen, habe ich das? Habe ich diese lebendige Hoffnung? Das ist das Entscheidende. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Und sie schimmert immer wieder durch bei denen, die ihn kennen. Er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Im Thessalonicher Brief heißt es einmal, und das ist mein letztes Wort, da geht es auch um das Sterben. Ihr seid nicht so traurig. Ihr habt angesichts des Sterbens keinen Grund, so traurig zu sein, wie die, die keine Hoffnung haben. Wie die, die keinen lebendigen Anschluss an Jesus Christus haben. Sie einen Anschluss an ihn. Können Sie verstehen, dass es in der Bibel einmal heißt, wohl dem Menschen, der seine Hoffnung auf den lebendigen Gott setzt, der ist beneidenswert. Ich wünsche Ihnen heute, dass Ihre Sehnsucht nach Christus zum Ziel kommt. Wir hören ein Lied, bitte. Diese Frau, die gute Freundin unseres Hauses, sie hat einmal den Satz gesagt, und den habe ich mir gemerkt und aufgeschrieben: Leider bin ich erst mit 34 Jahren zum Glauben gekommen. Und es tut mir leid um jeden Tag, den ich ohne ihn gelebt habe. Vielleicht fragen Sie, wie kommt das denn wirklich so ganz konkret in mein Leben hinein? Dass ich nicht nur nach Hause gehe, ist schön, war schön vielleicht, sondern wie kann das denn sich in meinem Leben verwirklichen? Ich will es Ihnen sagen, indem Sie das ihm sagen, man nennt es Beten, und die von ihm entgegengestreckte Hand annehmen, einschlagen, ganz persönlich. Vielleicht hilft Ihnen das Gebet weiter, was ich für Sie formuliert habe. Und das können Sie zu Ihrem persönlichen Gebet machen. Lieber Herr, du bist der Gott der Hoffnung, denn du bist der Auferstandene und Lebendige. Du bist Herr über Leben und Tod, und du sagst, ich lebe und du sollst auch leben. Ich möchte, dass du das auch bei mir wahr machst und mich mit Freude, Frieden und Hoffnung füllst. Deshalb komme ich heute zu dir. Vergib mir all meine Schuld und schenke mir einen befreiten Neuanfang. Ich ahne, dass mein Leben mit dir einen neuen Horizont gewinnt, weil du meinen Alltag mit mir lebst und mir ewiges Leben garantierst. Danke, dass du mich einlädst, mit dir zu leben. Das möchte ich von ganzem Herzen. dann sagen sie Amen. Und Amen heißt, so soll es sein für mein Leben. Und ich möchte nie mehr dahinter zurückgehen. Ich möchte diese Chance ergreifen und von daher leben. Ich möchte Ihnen dieses Gebet gerne schenken. Es wird dort hier vorne liegen. Und dann können Sie es im Vorbeigehen mitnehmen und zu Ihrem persönlichen Gebet machen. Ich möchte abschließend mit uns beten. Lieber Herr und Gott, du kennst uns, du kennst die Not von uns und du bleibst bei uns, wenn kein Mensch uns beisteht. Und du vergisst niemanden von uns, sondern suchst jeden ganz persönlich. Danke, dass du der Gott der Hoffnung bist. Und ich bitte dich, dass jeder von uns heute eine lebendige Begegnung mit dir hat und einschlägt in dein Angebot und dass du in sein Leben hineinkommst und es prägst für Zeit und Ewigkeit. Wir beten dich an.